viele glauben, das geht jetzt mal schnell so vorbei. Ich glaube eben nicht daran. Ich glaube, dass es jetzt ein längerer Prozess wird, der auch nicht nur zinsbedingt ist, sondern wir sind in einer Transformation der Immobilienwirtschaft.
The Property, der Podcast für Immobilienentscheider. Herzlich willkommen zu The Property Podcast. Mein heutiger Gast ist Jürgen Fenk. Jürgen Fenk studierte Wirtschafts- und Organisationspsychologie und erwarb einen MBA an der LMU in München. Danach startete er 1992 seine Karriere bei der Bayerischen Vereinsbank als Credit Analyst Corporate Real Estate und arbeitete in München und Paris. Dort und bei der Nachfolgegesellschaft HVB Real Estate machte er Karriere und war immer mit Fokus Immobilien beschäftigt. Er war zuletzt Mitglied der Geschäftsführung und CEO verschiedener Unternehmen der Hypo Real Estate. In der Folge wechselte er zur Helaba, war ebenfalls Mitglied der Geschäftsführung und verantwortete die Bereiche Immobilienfinanzierung, Entwicklung und Asset Management. Nach seiner darauf folgenden Tätigkeit als Vorstand der Signa war er die letzten 2 Jahre CEO von Primonial, einem der größten Asset- und Investmentmanager Europas mit Sitz in Paris. Seit 1. Juni ist er Managing Director bei Eastdil Secured und betreut dort das kontinentaleuropäische Geschäft der amerikanischen Immobilieninvestmentbank. Sein zusätzlich wichtigstes berufliches Ehrenamt ist mit Sicherheit das Urban Land Institute, wo er schon fast 10 Jahre in Führungsrollen aktiv und heute als Global Governing Trustee ist. Herzlich willkommen, Herr Fenk. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank.
Herr Fenk, wir starten in den Podcast traditionsgemäß mit 3 Lieber-Oder-Fragen. Es gibt nur 2 Regeln. Sie müssen sich entscheiden und Sie dürfen gerne etwas mehr erzählen, weil wir wollen ja etwas über Sie erfahren. Und meine erste Frage ist, lieber Paris oder München?
Paris.
Okay. Und wären Sie lieber Vorstand der Vonovia oder Aufsichtsrat der Helaba?
Lieber Vorstand der Vonovia.
Okay. Und
es gibt technisch gar keinen Aufsichtsrat der Helaba, sondern es gibt einen Verwaltungsrat der Helaba. Ich stehe zu meiner ersten Antwort, ja.
Okay, ja, da hinkt die Frage vielleicht ein wenig. Und als letzte Frage wird damit verbunden, lieber Immobilien finanzieren oder finanziert bekommen?
Das kommt drauf an, in welchem Marktzyklus man ist. Mhm. Ich würde sagen, heute ist die Herausforderung größer, die Immobilie finanziert zu bekommen. Mhm. Aber gleichzeitig ist auch die Herausforderung der Banken zu finanzieren genauso groß. Also von daher würde ich hier einen Joker nehmen und sagen beides.
Okay, das ist fair. Bank ist schon das richtige Stichwort. Sie sind nach Ihrem Studium bei einer Bank in die Berufswelt gestartet und haben sich dann dort auch wahrscheinlich das erste Mal mit der Immobilienbranche beschäftigt, oder?
Ja, nicht ganz. Also ich habe schon vor meinem Studium immer ein Faible für Immobilien gehabt. Ich weiß gar nicht genau, warum, aber mich haben Gebäude fasziniert und die Bauten fasziniert und Architekten fasziniert. Und ich wollte eigentlich Architekt werden.
Okay.
Aber ich konnte das, was ich im Kopf habe, nicht auf Papier bringen. Und habe dann auch, ja, wie man das so macht, mit Gesprächen seiner Eltern den Rat meine Eltern wahrgenommen, gesagt, okay, studiere mal was Richtiges und mach BWL. Und so habe ich dann BWL studiert, habe parallel aber relativ früh schon in der Bank gearbeitet, einfach so als Studentenjob. Daraus ist dann mehr geworden, ein Förderprogramm, welches mir quasi dann, nachdem ich das wohl ganz gut gemacht habe, auch die Möglichkeit gesichert habe, direkt nach meinem Studium dann auch in die Bank einzutreten über so ein Trainee-Programm. Mhm. Das war das erste Trainee-Programm für die Immobilienwirtschaft, die Bank damals angeboten hat. Und so bin ich dann da reingekommen.
Mhm. Und wie wir vorhin schon gehört haben, gleich auch teilweise zumindest nach Paris. War es da ähnlich wie mit der Immobilie? War die Begeisterung oder das Interesse an Frankreich auch schon vorher da?
Ich habe als Kind in Frankreich gelebt und habe dort quasi Frankreich, die Kultur, die Sprache gelernt. Bin aber jetzt nicht unbedingt in die Bank gekommen, um dann ganz gezielt nach Frankreich zu gehen, sondern mein Wunsch war, möglichst schnell ins Ausland zu gehen. Also sprich, Trainierausbildung zu machen und dann ins Ausland. Und dann hat sich Frankreich ergeben, aufgrund meiner Sprachkenntnisse und durchaus auch meiner privaten Situation. Denn ich hatte damals dann schon eine französische Freundin, die dann meine Frau wurde. Und so sind wir nach Paris. Und Paris war aber erstmal überhaupt nicht schön, was jetzt die Marktsituation betrifft, sondern es war die tiefste Krise, die damals die Immobilienwirtschaft in Europa, auch global, aber natürlich auch in Frankreich gesehen hat. Und es war eigentlich die beste Schule, in dieses Geschäft einzusteigen und von der Pike auf zu lernen. Denn man lernt in Krisensituationen immer mehr als in Boom-Situationen. Also von daher war das für mich eigentlich ein gutes Timing.
Okay, und wenn Sie zurückblicken, was haben Sie als besonderes oder besonders prägendes Learning aus der Zeit mitgebracht oder mitgenommen?
Ich würde mal sagen, sei nie auf der Equity- und der Debt-Seite auf einmal. Denn da werden jetzt viele lachen, die das hören und sagen, wie kann man nur? Das war aber so. Und einige Banken, unter anderem vor allem der berühmt-berüchtigte Crédit Lyonnais, sind nicht nur deswegen, aber auch deswegen zugrunde gegangen, weil viele Investitionen getätigt wurden in Projekte auf der Immobilienseite, wo man sozusagen sowohl auf der Kredit- als auch auf der Equity-Seite war und dementsprechend zum Teil dann einfach einen massiven Verlust erlitten hat. Das war auch kein Einzelfall. Es gab auch andere Banken, die es gemacht haben. Und das war eigentlich mein größtes Learning. Und das andere größte Learning war, und das war es dann im Zuge anderer Krisen auch, guck immer mal zurück, was es in der Vergangenheit gab. Und guck nicht nur nach vorne. Es ist, vorne ist natürlich das Leben und die Zukunft, aber zurückblickend gibt es einfach Strukturen, Risiken und Gründe, warum es zu Risiken kommen kann, die man sich immer im Kopf behalten sollte, wenn man dieses Geschäft macht.
Sie haben diese, wie Sie selbst sagen, gute Schule genutzt, um dann wirklich lange bei der Vereinsbank und bei verschiedenen Gesellschaften in dem Konglomerat zu arbeiten und waren, glaube ich, auch im Nachgang nochmal internationaler unterwegs und auch in den USA tätig oder zumindest für die USA verantwortlich. Wie hat sich das ergeben und wie war das dann unterschiedlich zu der europäischen Tätigkeit?
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen, wenn ich darf.
Also, ja, gerne.
Ich war seinerzeit in Frankreich, bin dann zwischen Frankreich und Deutschland hin und her. Also in der Zeit sind viele Jahre vergangen. Ich war für Zentraleuropa zuständig aus Deutschland heraus, als ich von Frankreich zurückgekommen bin. Wir haben damals Polen, Tschechien, Ungarn aufgebaut. Es war eine faszinierende Aufbauzeit. Und dann kam der Ruf wieder nach Frankreich zurück, wo wir dann quasi über eine eigene Immobiliengesellschaft, die hieß damals HVB France, aber es war eben im Rahmen HVB Real Estate France, Entschuldigung, der Positionierung, stärkeren Positionierung des Immobiliengeschäftes uns da nochmal speziell aufgestellt haben. Und dann kam die Zeit des Spin-Offs der Hypo Real Estate von der Hypo Vereinsbank. Davor gab es, habe ich jetzt vergessen, den Merger der Bayerischen Vereinsbank und der Hypo-Vereinsbank, der Bayerischen Hypothekenwechselbank. Ist schon so lange her, Entschuldigung. Und dieser Spin-off war für mich prägend, weil eben auch Karriere prägend, denn ich wurde dann gebeten oder gefragt, ob ich in den Vorstand dieser Hypo Real Estate International gehen würde und den Marktbereich abdecke. Und damit verbunden war der Weg nach Irland, um dort mit der dortigen vorhandenen Banklizenz dieses Geschäft aufzubauen beziehungsweise die Portfolien zu transferieren und von dort quasi global die Zuständigkeit zu haben für den Vertrieb. Das habe ich eine Weile gemacht. Dann haben wir festgestellt, dass wir noch besser wären, wenn wir die Refinanzierungsmöglichkeiten des Pfandbriefes nutzen können und haben dann das internationale Geschäft der Hypo Real Estate quasi mit der Württemberger Hypothekenbank verbunden, um die Refinanzierungsmöglichkeit der Württemberger Hypothekenbank zu nutzen. Für mich war es dann quasi der Abschluss von Irland und ich bin so ein halbes Jahr in Stuttgart gewesen, bin dort auch im Vorstand der Württemberger Hypothekenbank gewesen. Aber das war für mich jetzt nicht der Endpunkt, sondern ich habe gesagt, ich will was anderes machen und war immer schon von der Idee getrieben, auch mal außerhalb von Europas zu arbeiten und bekam dann die Chance, nach Amerika zu gehen, um die der Hypo Real Estate Capital Corporation, wie sie hieß. Das war quasi die Immobilienfinanzierungseinheit der Hypo Real Estate in Amerika zu übernehmen und dort zu erweitern. Das war, kann ich mich sehr gut daran erinnern, im Jahre 2005. Mhm. Ende 2005 bin ich nach New York gegangen. Meine Familie war noch in Dublin. Bin ein halbes Jahr gependelt zwischen Dublin und New York. Dann haben wir die Familie rübergeholt. Und dann begann die interessanteste Zeit, glaube ich, meiner Karriere, nämlich erstmal der Ausbau und Aufbau des Geschäftes in einer Boomphase.
Ja.
Und dann 2007, als die ersten Subprime-Themen hochkamen und der Markt insbesondere in Amerika sich liquiditätsmäßig sehr schnell verschlechtert hat, dann auch die Krisenzeit. Und es war ja dann auch, wie jeder, der ein bisschen älter ist, auch sich erinnern kann, das Ende der Hypo Real Estate. Wobei ich immer sagen muss, dass es nicht das Ende war, weil wir im Immobiliengeschäft so viele Fehler gemacht haben. Natürlich haben wir auch dort Abschreibungen gehabt, aber im Grunde genommen war das eigentliche, der eigentliche Grund der Krise der Erwerb der DEPFA in einer Zeit, in der quasi auch die Liquidität schon ausgetrocknet ist, zumindest in Amerika. Und ich habe dann auch immer wieder darauf hingewiesen, aber wir haben, oder die Bank hat die DEPFA übernommen und damit einfach ein enormes Refinanzierungsthema bekommen, weil es langfristige Assets waren, die kurzfristig finanziert waren. Und das war am Ende dann das Thema. Und deswegen, und jetzt habe ich ausgeholt und komme auf Ihre Frage zurück, ich bin dann natürlich in dieser Situation, was heißt natürlich, aber für mich war dann auch das Thema Amerika erstmal beendet. Ich bin dann nach Deutschland zurückgegangen zu Hellerbar, zum ersten Mal zu Hellerbar, dort noch nicht in Vorstand, sondern als Bereichsleiter, habe von dort aus aber auch weiter internationales Geschäft gemacht. Also ich bin zwar kulturell in einem anderen Land gewesen, habe auch andere Umgebung gehabt, natürlich Landesbank Hellerbar, aber habe das internationale Geschäft verantwortet und bin sozusagen auch in dem US-Geschäft verbunden geblieben, was natürlich ein Krisengeschäft war. Das war dann quasi die zweite Krise nach dem Beginn meiner Karriere. In 93 war das dann die Finanzkrise in 2008. Und daher auch wieder eine interessante Zeit.
Ja, das glaube ich. Ich habe den Lebenslauf jetzt nicht ganz vor Augen, aber Sie haben Sie nach dieser wahrscheinlich sehr aufregenden, um das mindestens zu sagen, Zeit erstmal auch gesagt, ich mache irgendwie mal ziemlich zurück, mache eine Pause, oder sind Sie wirklich direkt weiter in die Hellerbar und haben gesagt, ich brauche diesen Tapetenwechsel? Also wie ist man persönlich dann mit so einer unruhigen Zeit umgegangen?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich meine, diese Krise in den USA und auch das Ende der Hypo Real Estate aus den USA zu erleben, war mehrfach schwierig, weil erstens war man nicht wirklich im Ball. Also ich war nicht in München in der Zentrale, wo die Dinge passiert. Man war immer abhängig von Informationen, die kamen dann auch immer spärlicher und am Ende gar nicht mehr. Man war dann auf sich selbst gestellt. Man musste, und das war die härteste Sache überhaupt, ich musste 60 Leute relativ kurzfristig entlassen, was man in Amerika zwar machen kann, was aber sehr emotional auch ist, weil viele dieser Menschen hatte ich vorher eingestellt. Und ich hatte dann auch mir es nicht nehmen lassen, das alles auch selber zu machen. Und das war auch gut für alle Seiten. Und am Ende ist es das Geschäft und das ist auch die Art und Weise, wie man in Amerika arbeitet. Und dann bin ich tatsächlich erstmal 2 Monate mit meiner Familie in den Südwesten der USA mit einem Campmobil rumgetickert, um ein bisschen runterzukommen, bevor ich dann nach Frankfurt gegangen bin und dort was Neues begonnen habe.
Bevor wir vielleicht zu Hellerbar kommen, Sie haben gerade schon gesagt, es gab zwei Stationen bei der Hellerbar. In der Mitte der beiden lag die BAWAG, eine Fremdkapitalplattform für Immobilien von Cerberus, also auch wieder ein Bezug ins Angelsächsische. Wie kam es dazu und wie war das verbunden mit Ihrer vorherigen amerikanischen Erfahrung?
Also wie kam es dazu? aus den USA zu kommen, um in einer sehr selbstständigen Funktion damals in New York für die Hypo Real Estate Gruppe in die Hela Bar, war für mich dann doch ein größerer Kulturschock, als ich das erst glaubte. Es war aber auch bezogen, einfach nicht nur die Aufgabe war, hat mir Spaß gemacht, auch die Menschen durchaus, sondern es war auch ein Thema, wie man führungsmäßig quasi auch umgegangen ist. Und ich habe dann festgestellt, es ist nichts oder noch nichts für mich. Wusste damals natürlich nicht, dass ich irgendwann mal wieder zu Helaba zurückkomme, aber konnte mit dieser Situation einfach nicht so richtig umgehen und habe mich entschlossen, relativ schnell wieder zu gehen. Und ich bin da relativ klar eigentlich immer gewesen in meinem Kopf, dass ich sagte, wenn was nicht passt, bevor ich jetzt das hier aussetze, unglücklich bin, andere Menschen unglücklich mache, ziehe ich den Schlussstrich und gehe lieber schnell. Und das habe ich gemacht. Dann hatte er die Möglichkeit nicht Cerberus, sondern zur BAWAG zu gehen. Die BAWAG ist eine österreichische Bank, die Cerberus übernommen hatte 2006, aber quasi von den Cerberus Eigentümern gefragt worden bin, ob ich dort quasi von null auf eine Immobilienfinanzierungsplattform aufbaue. Und das habe ich gemacht, hat auch super viel Spaß gemacht. Bin dann nach Wien gegangen, wieder ein Umzug. Aber es war eine schöne Zeit, nicht nur, weil Wien eine fantastische Stadt ist, sondern weil es auch wirklich sehr unternehmerisch war und wir viel gemacht haben, auch in der Phase, wo viele, viele Banken erst noch in der Krisensituation waren und im Neugeschäft nicht viel aktiv waren. Und so konnten wir in einer echt guten Marktphase gutes Geschäft machen und dort ein Portfolio aufbauen. Und dann kam irgendwann der Anruf von einem Personalberater, ob ich mir nicht vorstellen könnte, zu Helaba zurückzugehen und quasi den Job zu machen, den mein damaliger Chef gemacht hat, nämlich in den Vorstand zu gehen, um dort das Immobilienfinanzierungsgeschäft, aber das gesamte Immobiliengeschäft, das ja bei der Helaba sehr umfangreich ist, nach wie vor, zu übernehmen und noch ein paar andere Sachen Financial Institutions und Verwaltung, aber vor allem war es eben das Thema Immobiliengeschäft und ich hatte dann erst überlegt, wenn man irgendwo weggeht, dann wieder zurückzukommen, das ist nicht so einfach. Ja. Und habe dann gesagt, okay, das ist eigentlich der wesentliche Immobilienplayer in Deutschland und ein integriertes Geschäft über die komplette Wertschöpfungskette. Wo hat man das schon? Auch mit viel Internationalität und natürlich in einer Vorstandsfunktion, die jetzt nicht mehr so hands-on ist, wie ich das vielleicht vorher gemacht habe, aber mit viel Gestaltungsmöglichkeit und habe mich entschieden, das zu tun. Und habe es auch nie bereut, war 5 Jahre dort, habe aber dann auch nach 4 Jahren mir die Frage gestellt, ob ich das jetzt auf Dauer machen möchte und habe dann entschieden, dass ich das nicht möchte. Aber ich will jetzt nicht zu weit gehen und liebe Ihre nächste Frage hören.
Wir kommen da bestimmt gleich drauf zurück. Bevor wir das tun, Sie haben schon Gestaltungsmöglichkeiten jetzt als dann Vorstand angesprochen und Sie haben auch schon gesagt, Sie sind dann länger geblieben. Also es hat offensichtlich gefruchtet. Wie hat sich das Unternehmen in diesen 5 Jahren oder die Gruppe verändert und was konnten Sie da in dem Immobilienbereich gestalten?
Also im Immobilienbereich konnten wir sehr, sehr viel gestalten. Erstens hatten wir das Immobilienfinanzierungsgeschäft, was schon gut lief. Und die Helaba ist ja damals durch diese Finanzkrise auch sehr gut gegangen und konnte tatsächlich auch Neugeschäft machen. Und wir haben viel gemacht, auch in vielen Ländern. Immer in einem sehr konservativen Auftritt, aber auch durchaus unternehmerisch. Und für mich war das Spannendste, die Bestandteile des Immobiliengeschäftes stärker zu verbinden.
Okay.
Also sprich, das Wohnungsgeschäft, das über die GWH gemanagt wird, nicht zu nutzen, sondern im Grunde genommen auch Mehrwert für die Eigentümer der Bank zu schaffen, indem wir zum Beispiel einen Wohnungsfonds aufgelegt haben über die Helaba Invest, der dann zum Teil an Sparkassen auch vertrieben wurde. Aber das war damals die Konzeptionsphase, umgesetzt hat es mein Nachfolger. Wir haben aber auch einen Finanzierungsfonds aufgelegt, wo wir auch die Stärken der Bank im Finanzierungsgeschäft für quasi über eine Fondsstruktur den Sparkassen zur Verfügung gestellt haben und so weiter und so fort. Also quasi nicht nur die einzelnen Bausteine möglichst zu vergrößern und zu verbessern, sondern auch die Integration dieser Bausteine zu forcieren und zu managen. Und das Immobiliengeschäft war damals sehr erfolgreich und soweit ich weiß, auch danach eines der Kernsäulen, und es ist ja auch heute noch eines der Kernsäulen der Bank.
In diese Zeit fällt auch Ihre noch aktivere Tätigkeit beim Urban Land Institute, beim ULI. Sie sind mittlerweile in den vergangenen fast 10 Jahren Chairman in Deutschland gewesen, Mitglied des Executive Committees in Deutschland und Europa und auch schon Teil des Global Board of Directors gewesen. Was begeistert Sie an dieser Organisation, dass Sie wirklich jetzt über diese ganzen Jahre auf diesen verschiedenen Ebenen so viel Zeit und Energie da einbringen?
Vieles. Also erstmal ist es eine multidisziplinäre Organisation der Immobilienwirtschaft. Das heißt, man hat alle Metiers, alle Teilbereiche der Immobilienwirtschaft dort zusammen und ist jetzt nicht in einer reinen Finanzierungs- oder Architekten- oder Gutachtersicht, sondern man hat die Vermischung und das ist extrem interessant. Zweitens ist es eine fantastische Netzwerkorganisation. Und als ich von Amerika zurückgekommen bin damals und ULI in den USA kennengelernt habe, war für mich die ULI quasi auch der Sprungbrett in ein Netzwerk in Deutschland, was ich nicht hatte, weil ich im Grunde genommen meine ganze Karriere vorher im Ausland gearbeitet habe und habe mich dann der ULI hier in Deutschland angeschlossen. Habe dann leichtsinnigerweise, als man mich gefragt hat, ob ich dort den Vorsitz übernehmen möchte, ja gesagt, nicht wissend, was das an Arbeit bedeutet, hat aber einen guten Unterbau, auch bei der Helaba. Die Helaba hat das sehr, sehr unterstützt. Und dafür war ich dankbar. Und dann ist die Reise weitergegangen. Irgendwann haben wir in Deutschland, glaube ich, das ganz gut gemacht. Und in London, wo quasi die Europazentrale war, hat man dann gefragt, ob ich dann nicht auch den Chairman für Europa machen möchte. Gott sei Dank ist das immer nur zeitlich begrenzt, ja, weil sonst hätte man auf Dauer mehrere Jobs. Aber auch die europäische Organisation hat viel Spaß gemacht, auch in anderen Ländern das aufzubauen. Es sind wirklich drei Themen. Also das Netzwerk, habe ich schon gesagt, das ist diese interdisziplinäre Seite, die eben auch zum dritten Punkt führt, nämlich Bildung, Know-how, aber auch dann konkrete Themen anzugehen. Damals haben wir schon angefangen mit Healthy Places in Europa zu arbeiten. Später ist es dann sehr stark jetzt in das Thema natürlich der Sustainability-Themen gegangen, auch jetzt mit der Dekarbonisierung von Immobilien. Und das geht immer weiter. Und deswegen, ich werde immer bei der ULI weitermachen, auch wenn ich jetzt nicht mehr so sehr stark in dieser operativen Verantwortung bin. Als Trustee ist man auf Lebenszeit in einer, ja, sagen wir mal, quasi Führungsrolle, die aber nicht operativ ist, sondern man gibt seinen Input. Ich gebe nach wie vor sehr viel Zeit auch für diese Organisation, aber nicht mehr so viel wie früher. Es müssen andere Leute dran, die es auch sehr gut machen und auch immer wieder neue Ideen reinbringen. Das ist auch wichtig. Deswegen haben wir so ein Rotationsprinzip, dass die Organisation weiterlebt und sich auch immer wieder erfrischt und neue Ideen dazu bringt.
Ja, ich fand am ULI immer besonders spannend die Verbindung zu öffentlichen Institutionen, also den Städten, den Planungsdezernenten, ohne politische Aufladung. Das hat mich da
Das
immer
ja,
begeistert, ja.
da kommt die Organisation eigentlich auch her.
Ja.
Ja, also das ist damals in den USA gegründet und wir haben in Deutschland auch sehr viel gemacht. Wir sind eben keine Lobbying-Organisation und werden es auch nie werden, sondern wir beraten Und wir beraten eben vor allem auch die öffentliche Wirtschaft und wir würden es noch viel mehr tun wollen, wenn man, sag ich mal, nicht manchmal, wie soll ich das jetzt ausdrücken, eine gewisse Angst vielleicht schon hat, sich in der Form beraten zu lassen. Aber wir haben viel, viel damals gemacht. Auch das Thema Frankfurt-Offenbach war in meiner Zeit ein Thema, wo wir die Bürgermeister von Frankfurt und Offenbach überzeugt haben, mal die Grenze der beiden Städte herauszutuschieren und zu überlegen, was kann man quasi regional machen. Ja. Und da ist auch viel rausgekommen. Und da gibt es viele, 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 viele Beispiele, die jetzt hier zu weit führen, wenn man sie aufzählt. Aber das ist eines der zentralen Themen der ULI in der Tat.
Schön. Ja. Bei der Beschreibung der zweiten Tätigkeit bei der Helaba haben Sie vorhin schon gesagt, Sie haben dann überlegt, was ist das jetzt das für lange Zeit und haben entschieden, das ist es nicht und sind dann auf die Equity-Seite gewechselt zur Signa. War das Teil der Herausforderung, die Sie gesucht haben, also dieses Equity, oder waren es die diversen Asset-Klassen? Was war der Reiz, dann zu sagen, ich werde Vorstand bei Signa?
Also erstmal war die Frage, ich war so, glaube ich, kurz vor 50, will ich jetzt auf Dauer Banker bleiben? Weil man, sag ich mal, wenn man einen Vertrag angeboten bekommt, dann ist der 5 Jahre, zumindest war das so bei mir. Und diese 5 Jahre sind dann schon entscheidend, weil danach ist man dann schon, ich sage mal, in einem fortgeschrittenen Alter, ob man dann nochmal einen Karrierewechsel wagt, schafft, kann, stand in den Sternen. Und deswegen war es für mich eine zentrale Frage, will ich auf Dauer jetzt Banker sein oder nicht? Und es war keine einfache Entscheidung, weil mir hat eigentlich der Job bei der Helaba sehr viel Spaß gemacht, auch mit den Leuten zusammenzuarbeiten, vieles machen zu können. Aber ich fühlte mich jetzt nicht so, dass ich sage, ich will das jetzt den Rest meines Lebens machen. Ja, dazu kamen auch die deutlich stärkeren Regulatorien, die eben nach der Finanzkrise eingeführt worden sind. Ich konnte weniger mich auf den Markt und auf den Vertrieb konzentrieren, hatte mehr allgemeine Vorstandsaufgaben. So. Und deswegen habe ich mich entschieden, ich will noch mal was anderes machen und hatte einfach auch die Zeit, mir zu überlegen, was. Denn wenn man das bekannt gibt bis zum tatsächlichen Ausscheiden, das waren einige Monate, und habe mir viele, viele Sachen überlegt und bin dann auch angesprochen worden. Und am Ende, warum nicht eben mal sogenannte, sozusagen die genau andere Seite, also sprich die Equity-Seite. Das hat mich schon immer interessiert. Und so bin ich sozusagen auf die andere Seite gewechselt und habe natürlich mein Bankenwissen, mein institutionelles Wissen da mitgenommen. Und gleichzeitig wurde ich vom Banker zum Bankkunden und fand es eben sehr interessant. Ja.
Sie waren bei der Signa auch CEO der Signa Innovations, also der Einheit, die sich mit Technologie, Digitalisierung und Innovation, wie der Name schon sagt, beschäftigt. Wie war das Verständnis dieser Gruppierung innerhalb der Gruppe und wie kam es dazu, dass Sie die führen?
Ja, das war ein Wunsch von mir zu sagen, okay, ich möchte natürlich hauptsächlich das Thema Kapital verantworten, also sprich Eigenkapital, Fremdkapital. Das ist ja in der Gruppe, die damals schon sehr, sehr groß war, durchaus eine anspruchsvolle Aufgabe gewesen. Aber ich wollte eben auch ein paar neue Sachen machen. Und da waren das Thema Innovation auf der einen Seite und später das Thema ESG auf der anderen Seite waren für mich einfach die zwei, sagen wir mal, modernen Themen, die wir komplett neu aufgebaut haben. Und die Signa Innovation war jetzt keine riesen Entity, sondern das waren ein paar Leute, die ich geholt habe, die zum einen eben sich mit innovativen, insbesondere PropTech-Themen beschäftigt haben, die in die Wertschöpfungskette der Signa mit reinzunehmen und quasi dort davon zu profitieren. Und zum anderen eben zu sagen, okay, wenn wir da schon PropTech nutzen, warum investieren wir nicht in Startups und haben quasi da ein Venture Capital, kleines Venture Capital Business aufgebaut, wo wir dann die ersten Investitionen gemacht haben in Startups. Und für mich war das absolut faszinierend. Ich bin an einem Tag mit Anzug und Krawatte zu Banken gegangen, später dann auch ohne Krawatte, weil die Banker auch keine Krawatte mehr hatten. Und am nächsten Tag bin ich mit Turnschuh und Jeans zu Startups gegangen und habe die mit meinen Kollegen damals uns eben gewisse Pitches dann auch angehört und auch eben auch dann einige Investments getätigt.
Sie sprachen davon, dass man im späteren Alter dann immer wieder gut überlegen muss, ob man den Karriereschritt oder die Veränderung nochmal wagt und schafft. Sie haben sie gewagt und geschafft. Ich habe ein Zitat dazu, als Sie von der Signa weggingen, sagten Sie, ich wollte wieder europäisch arbeiten und sind CEO bei Primonial geworden, dem Investment- und Asset Manager, der dann wiederum in Paris sitzt. War das der Hauptgrund, die europäische Perspektive, oder war es doch die Liebe zu Frankreich?
Also was mich vor allem fasziniert hat an der Aufgabe, war aus einem französischen, also sehr franco-französischen Unternehmen eine europäische Plattform zu machen. Das war die Aufgabe, die man mir übertragen hat. Und das war also quasi unternehmerisch europäischer, aber vor allem auch die Transformation eines Unternehmens und das zu europäisieren, waren eigentlich die Hauptgründe, warum mich das fasziniert hat. Paris war jetzt nicht für mich unbedingt der Grund, aber in Paris zu arbeiten ist auch nicht schlecht.
Verstanden. Mir und ich glaube auch dem deutschen Markt ist die Primonial insbesondere bekannt als Investor im Gesundheits- und Seniorenwohnbereich, auch aufgrund der Übernahme der damaligen Avia Rent. War das auch Teil der unternehmerischen Gestaltung, dass man sagte, in Deutschland stellt man sich anders auf?
Ja, also es ging ja nicht nur um europäischer zu werden im Sinne von wo investiere ich, sondern es ging auch um die Institutionalisierung und die Diversifizierung des Geschäftes. Das heißt, die Idee war schon natürlich neben dem starken Pflegegeschäft auch die anderen Bausteine, die es in Frankreich auch schon gab, quasi zu exportieren und in anderen Märkten aufzubauen. Auch wenn, muss man sagen, natürlich der Schwerpunkt auch marktbedingt und demografisch bedingt und auch aufgrund der Größe des Unternehmens im Gesundheitswesen dann schon das Gesundheitsimmobiliengeschäft blieb. Ja, es war ja mal wirklich eine kleine Nische und hat sich deutlich institutionalisiert. Die demografischen Rahmenbedingungen sind eindeutig, dass das ein Zukunftsgeschäft ist, und deswegen war das dann auch schon auch mit ein Fokus. Aber neben der Frage, wo investieren wir noch? Vor allem in Deutschland wollten wir mal machen und auch nach wie vor und auch in Italien war eben die andere Aufgabe, vor allem auch institutionelle Investoren zu gewinnen, neben einer starken Retail-Distribution, die es in Frankreich gibt. Und das war also vielseitig.
Verstanden. Ich habe so ein bisschen mitgenommen, dass sich bei Ihnen der unternehmerische Gestaltungswille als roter Faden durch den Lebenslauf zieht, wenn es um neue Tätigkeiten geht. Sie sind jetzt gerade ganz frisch bei Eastdil Secured. Zum Abschluss, wenn Sie da jetzt in die nahe Zukunft blicken, was möchten Sie mit Eastdil in Deutschland oder im deutschen Umfeld tun und vielleicht damit auch einen kleinen Blick da eingeben, wie entwickelt sich der Markt in dieser unruhigen Phase?
Also die Wahl zu Eastdil zu gehen ist tatsächlich auch marktbedingt. Ich hatte vor einigen Jahren schon mal die Möglichkeit, das war da für mich nicht der richtige Zeitpunkt, sondern wir sind ja quasi wir sind zwar eine Immobilieninvestmentbank, aber wir sind nicht wirklich eine Bank im regulatorischen Sinne, sondern wir sind ein Advisor, wir beraten auf der Equity, auf der Debt-Seite, im M&A-Bereich, in allen Feldern, die es gibt, um die Immobilie herum. Und das ist heute in der Marktphase für mich sehr attraktiv, das zu tun, auch mit meinem Finanzierungs-Background, mit dem Equity-Background, mit dem Asset-Management-Background, da die Kombination reinzubekommen. Mein Gestaltungsfeld ist nicht nur Deutschland, sondern mein Gestaltungsfeld ist Kontinentaleuropa. Ich bin zwar in Frankfurt im Büro, aber im Grunde genommen europaweit aktiv und auch unterwegs. Und wir sehen ja heute im Markt insbesondere viele Themen aus der Finanzierung herauskommen. Also nicht, dass ich jetzt sagen würde, die Banken haben ein Problem, sondern das Refinanzierungsthema ist das Problem. Und da gibt es viel Restrukturierungsbedarf auf der Kapitalseite, Equity und Debt. Manchmal ist es dazwischen, manchmal ist es hybrid. Es gibt einige Rekapitalisierungsthemen bei Equity-Playern in Plattformen. Alles sehr viel interessante, also interessante Themen, die, wo wir bei Istil über unsere globale Aufstellung, wir sind ja global aktiv, von USA, dort natürlich sehr, sehr stark, Europa, auch in Asien, auch eben Kapital von unterschiedlichen Regionen dann zu den richtigen Playern bringen. Und das, wie gesagt, entweder in Form von Equity oder in Form von Debt. Und das ist für mich jetzt nicht nur die richtige Marktphase, sondern ist auch wieder sehr unternehmerisch, weil ich dort, sage ich mal, unbeschränkte Gestaltungsmöglichkeiten habe. Das Ziel ist natürlich, Geld zu verdienen und das Ziel ist, unseren Kunden zu helfen. Und vielleicht hätte ich das Erste zuerst sagen sollen, aber am Ende ist es egal, es sind zwei Ziele. Und ja, das ist eine herausfordernde, aber sehr spannende unternehmerische Aufgabe, die ich jetzt quasi seit 2 Monaten gerade mache.
Dann habe ich doch noch eine Folgefrage. Wenn wir auf die Kunden schauen und auf den Markt und auf die notwendigen Gestaltungen, was muss ich als Immobilienunternehmer, Sie dürfen sich jetzt aussuchen, was für einer gerade am meisten gestalten, wo muss ich am meisten darauf achten?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn ich jetzt, da müsste man jetzt eigentlich komplett alle Säulen mal durchgehen. Ja, aber achten muss ich darauf erstmal, ich muss natürlich meine existierenden Risiken in den Griff kriegen. Egal welcher Form ich die jetzt habe, als Bank oder als Equity Player oder als Developer oder als Asset Manager. Ich muss vor allem auch gucken, dass ich mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Talenten gut umgehe. Der Markt wird wieder sich drehen. Wir sind in einem zyklischen Geschäft. Es gilt jetzt darum, auch Talente trotzdem zu fördern, auch wenn es vielleicht jetzt nicht unbedingt der Zeit ist oder der Punkt ist, an dem man zuerst denkt. Ich glaube, das größte Assets von jedem Unternehmen sind die Menschen. Und auch human umgehen können. Das ist der nächste Punkt. Und ich glaube, man braucht jetzt einfach ein bisschen Geduld. Ich glaube, das ist, viele glauben, das geht jetzt mal schnell so vorbei. Ich glaube eben nicht daran. Ich glaube, dass es jetzt ein längerer Prozess wird, der auch nicht nur zinsbedingt ist, sondern wir sind in einer Transformation, der Immobilienwirtschaft. Stellen uns die Fragen, wie viele Büros brauchen wir in der Zukunft? Wir stellen uns andere Fragen nach anderen Nutzungsklassen. Und das ist jetzt vermeintlich, würde ich sagen, mal wieder eine der spannendsten Zeiten, die es gibt. Ja. Und die spannendsten Zeiten sind halt immer genau die, wo es vielleicht mal kracht und die auch am anstrengendsten sind. Aber es sind die, wo diejenigen, die langfristig in der Immobilienwirtschaft sind, auch in der Immobilienwirtschaft bleiben werden. Und andere, die vermeintlich Trittbrettfahrer, diesen Markt wieder verlassen werden. Und es gilt darum, einfach einen Kopf hoch, auch durchaus nicht nur nach unten, sondern aber auch nicht übermäßig optimistisch zu sein. Ich glaube, die Immobilienwirtschaft braucht auch ein bisschen Demut ab und zu und auch Realitätssinn. Und das kann ich nur, ja, kann ich nur appellieren, dass wir das als Wirtschaft, als Immobilienwirtschaft so machen. Und dann wird auch die Zeit wieder besser.
Schön. Das waren, glaube ich, schöne Schlussworte. Ich nehme mit Geduld, Weitblick, Humanität und Realitätssinn als ja, Kernelemente für erfolgreiche Strategie in unruhigen Zeiten. Vielen Dank, Herr Fenk, für die Offenheit, auch für die vielen internationalen Blicke, die ich hier zugegebenermaßen seltener bekomme, die mir aber sehr viel Freude bereitet haben. Und ich bin gespannt, wie sich Istil mit Ihnen entwickelt.
Ja, vielen Dank fürs Gespräch und viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Tschüss, danke.
Tschüss.
The Property,
der Podcast für Immobilienentscheider.